Mängelexemplar, der Literaturpodcast bei Eldoradio mit Lea Holländer und Henrike Utsch.
Herzlich willkommen bei Mängelexemplar, dem neuen Podcast bei Eldoradio. Ich bin Henrike.
Und ich bin Lea. Und ihr hört uns jetzt alle 2 Wochen auf Eldoradio, on air, in der Mediathek oder auf Spotify.
Alle 2 Wochen werden wir uns ab jetzt hier über Bücher unterhalten, mit Gästen oder auch nur zu zweit. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf Spotify folgt, dann verpasst ihr keine Folge. Damit ihr uns in der Literaturwelt vielleicht etwas einordnen könnt, stellen wir uns mal kurz vor. Ich bin Henrike und büchertechnisch kann man meine Kindheit zwischen Wilde Hühner, Conny und Conny und Co., Hier kommt Lola und Ähnlichem einordnen. Irgendwann driftete das dann zur Edelstein-Trilogie und generell allen Büchern von Kerstin Gier und Anne Freitag. Harry Potter kam irgendwann, dann ein kleiner Abstecher über die Science-Fiction, Tribute von Panem, Divergent, die Shatter-Mi-Reihe. Lang bin ich dabei nicht geblieben, dann ziemlich lange eine Young-Adult-Phase. Wir haben alle unsere Bücherleichen im Keller. Und auch eine sehr ausgeprägte Fantasy-Phase, so alles in die Richtung Jennifer L. Armentrout, Jennifer Estep und Autorinnen-Konsorten. Natürlich bin ich auch Deutsch-LK-Alumni, klar, fand Schullektüren immer spannend und habe super gerne Analysen drüber geschrieben, war auch, glaube ich, die einzige. Und mittlerweile bin ich extrem genrefaul. Ich lese eigentlich nur noch zeitgenössische, deutsche und englische bzw. amerikanische Literatur. Und gerade lese ich Eine Frage der Chemie von Bonnie Garmes.
Ja, und ich bin Lea und die beiden großen Bücherlieben meiner Kindheit waren Rubinrot und Warrior Cats. Ich bin schon relativ früh beim Fantasy-Genre kleben geblieben, hab dementsprechend natürlich Tribute von Panem, Divergent, Göttlich, City of Bones und all die Bücher gelesen, die es da gibt und lese bis heute eigentlich vor allem Fantasy oder Romantasy. Ja, Henrike und ich haben die gleichen Leichen im Keller. Ich hatte natürlich auch eine kleine Young Adult Phase. Ich kann mich allerdings an die wenigsten Bücher erinnern, die ich da gelesen habe, muss ich sagen. Und Young oder New Adult lese ich heute jetzt nicht mehr so wirklich. Zu einer guten Liebesgeschichte sage ich trotzdem nicht nein. Ja, was steht sonst noch in meinem Regal? Viel Coming of Age, also John Green, Benedict Wells. Ich mag Bücher, die mich zum Weinen bringen. Und ansonsten einige Deutschlektüren und englische Klassiker tatsächlich. Oder eben dann Sarah J. Maas, Cassandra Clare und ab und zu eben mal eine Mona Kasten oder eine Jennifer L. Armentrout. Ja, und gerade habe ich mir eine geheime Geschichte von Henrike ausgeliehen und lese das.
Wir können ja auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie es überhaupt zu diesem Podcast gekommen ist. Wir waren nämlich zusammen im Urlaub dieses Jahr in Frankreich und da hatten wir eine Woche Zeit, viel zu lesen und hatten auch Zeit, uns darüber auszutauschen, was wir so gelesen haben. Und weil das schon öfter vorgekommen ist, dass wir uns ganz dringend über Bücher unterhalten müssen, die wir gelesen haben. Und wir Lust hatten, hier unseren ganz eigenen kleinen Lesezirkel aufzumachen, gibt es jetzt diesen Podcast. Und ich muss hier noch eine kleine Anekdote erzählen. Ich war letzte Woche im Friedenbaumpark. Wer in Dortmund wohnt oder in der Umgebung, der kennt vielleicht den Friedenbaumpark. Und da gibt es Bänke, die irgendjemand, ich weiß nicht, wer es ist, so Neonstiften verziert und da so Quotes drauf malt. Ich habe ein Foto gemacht von dem einen Quote und dann vergessen, dir zu schicken. Jetzt kann ich es hier erzählen. Auf der einen Bank stand nämlich I love you, let's start a riot. Und dann war Riot durchgestrichen und da stand neben Lesekreis.
No!
I love you, let's start a Lesekreis. Und es hat halt gut gepasst, weil wir schon jetzt länger diesen Podcast planen und letzte Woche natürlich auch schon. Und ich habe gedacht, das ist ein Zeichen des Universums, dass ich jetzt an dieser Bank vorbeilaufe. Vielleicht.
Ich würde sagen, alle, die dieses Foto sehen wollen, schauen jetzt schleunigst bei unserem Instagram-Account vorbei.
Gute Überleitung. Lea.
Ja, wenn ihr auf jeden Fall auch was zu sagen habt, Vorschläge habt, welche Bücher wir lesen sollen oder generell irgendwie was zu kamellen habt, was wir hier besser oder schlechter machen, dann schreibt uns einfach gerne auf Instagram unter Mängelexemplarung-Podcast.
Wir haben noch gar nicht gesagt, um welches Buch es geht. Es geht um das Buch Pick Me Girls von Sophie Passmann. Und es gab wirklich Momente in diesem Urlaub, wo Lea einfach neben mir lag oder saß, dieses Buch gelesen hat und einfach aggressiv angefangen hat zu atmen. Oder aggressiv zu heulen. Nein, nicht aggressiv, aber schon.
Ich habe nur einmal geweint.
Ja, genau. Der Höhepunkt war wirklich erreicht, als Lea neben mir im Zelt lag und in Tränen dieses Buch zugeklappt hat und gesagt hat, wir müssen darüber reden. Sophie Passmann ist Autorin, Schauspielerin, Moderatorin und Feministin. Und wenn man ihr Buch mit sich rumschleppt, weil man es gerade für einen Podcast liest, dann merkt man sehr schnell, die Frau polarisiert. Sie schreibt selbst über sich: Im Nachhinein ist mein großes Karriereglück, dass eine der ersten Sachen, die Menschen über mich wussten, war, dass ich wohl umstritten sei.
Ja, und vielleicht traut sie sich gerade deswegen, so ein Buch zu schreiben, wie das, worüber wir heute reden. Pick Me Girls ist zumindest laut Verlag das bislang persönlichste Buch von ihr. Es geht um das Internetphänomen der Pick Me Girls. Sophie Passmann ist selber eins und erklärt auf 200 Seiten, warum eigentlich alle Frauen schon mal Pick Me Girls waren, sind oder noch werden. Kurz, sie erklärt, warum Frauen in dieser Gesellschaft eigentlich gar nichts anderes übrig bleibt, als Pick Me Girls zu sein.
Ja, und das tut sie anhand von Anekdoten und Beobachtungen rund um ihr eigenes Aufwachsen und Frau werden.
Ich möchte hier direkt mal das erste Zitat von Sophie Passmann raushauen. Sie schreibt nämlich selber: Das hier ist kein Teenager-Selbsthilfebuch, es ist auch kein feministisches Kampfwerk und erst recht keine Autobiografie. Und ich finde, es ist irgendwie von allem ein bisschen, muss ich sagen.
Ich finde auch, es ist sowas wie ein Memoir, obwohl sie sich da so gegen weigert, das so zuzugeben.
Sie schreibt es aber ja auch am Ende. Ich finde, es ist ein Essay. Es ist so ein sehr langes, argumentatives Essay. Sie schreibt selber, dieses Buch handelt im Grunde von nichts anderem als von Scham. Ich glaube, dass Scham eines der wichtigsten Instrumente ist, um eine junge Frau handzahm zu halten. Also ist es doch irgendwie ein feministisches Kampfwerk, sich gegen diese Scham auszusprechen und ein Memoir zu schaffen, damit Frauen sich nicht mehr schämen müssen?
Also ich habe tatsächlich als ersten Stichpunkt auch Scham. Ja. Es geht sehr viel um Scham. Es geht um Scham, die sie sich gegenüber empfunden hat, eigentlich ihr gesamtes Leben, sagt sie, schon als Kind und später dann als Jugendliche und dann auch als junge Frau. Und das ist so ein bisschen das Leitmotiv, was sich so durchzieht durch alles. Und sie beschreibt ja dann in diesen Anekdoten, also in jedem Kapitel, wie diese Scham eigentlich komplett auf ihr gesamtes Weltbild.
Und Selbstbild.
Und Selbstbild, ja, erst auf ihr Selbstbild und dann ihr gesamtes Weltbild auch verändert hat, weil es immer aus so einer, ja, aus dieser inneren Einstellung heraus sie dann die Welt gesehen hat, dass sie sich selber klein machen muss, dass sie war immer unzufrieden mit ihrem Aussehen und dass das halt irgendwie so krass sie selbst beschäftigt hat, das Thema Scham, dass es eben auch total Überhand genommen hat in ihrem Leben. Und sie sucht halt eben Gründe in der Vergangenheit und in der Gegenwart, warum sie selbst und auch viele Frauen ja zu Pick-Me-Girls werden. So heißt ja eben auch das Buch. Und ja, dieses Pick-Me-Girl-Phänomen, das benutzt sie ja so als Aufhänger. Und das zieht sich dann eben durch. Und indem sie so ein bisschen entlarvt, was das ist, kommt eben die Beweggründe und eben vor allen Dingen dieses Leitmotiv Scham halt dabei raus. Und wir können vielleicht erstmal erklären, was eigentlich Pick-Me-Girls sind.
Richtig. Pick-Me-Girls sind Frauen, die sich darüber etablieren, dass sie nicht sind wie andere Frauen. Also die offensichtlich auf männliche Anerkennung aus sind und die versuchen zu kriegen, indem die sich von anderen Frauen abgrenzen. Das sind halt dann vor allem Frauen, die betonen, dass sie nur mit Jungs befreundet sind, weil Frauen so viel Drama machen und sie generell vielleicht einfach immer besser mit Jungs konnten als mit Frauen, die einfach überhaupt nicht wissen, wie Schminke funktioniert, weil sie da gar keine Zeit für haben, die gerne Bier trinken und sich niemals einen Gin Tonic bestellen würden, die Fastfood essen. Ja, andere Frauen sind halt dabei immer das Klischeebild Frau. Also Sophie Passmann schreibt halt, anders als andere Frauen zu sein bedeutet dabei meistens einfach mehr wie Männer zu sein. Und ich finde, das trifft es tatsächlich ganz gut.
Ja, und damit ja auch ja, besonders händelbar zu sein, ja, also besonders wenig Drama machen, hast du gerade schon gesagt, besonders wenig anstrengend sein, so normale Frauen oder die normale Frau, die, schreibt Passmann ja auch, zählt Kalorien und versucht ihren Freund vom entspannten Abend mit Jungs abzuhalten und sagt so ist anstrengend und sagt, du musst jetzt Zeit mit mir verbringen und so, und das ist das Pick-Me-Girl halt alles nicht.
Okay, also um das mal kurz zusammenzufassen, als Pick-Me-Girl bin ich zum Beispiel verständnisvoll, schlucke Kummer und Unverständnis runter, statt es zu äußern. Und ich gehe im Prinzip gedanklich einen Schritt weiter. Ich will alles klischeehaft Weibliche, was Männer anstrengend finden könnten, eben nicht sein. Ja, und damit grenzen sich Pick-Me-Girls gedanklich und auch in der echten Welt vom Rest der Frauen ab. Und daher kommt dann dieses Anderssein als andere Frauen. Und ich habe das Gefühl, dass Sophie Passmann diese Beobachtung, also sie startet eigentlich mit dieser Beobachtung in ihr Buch und führt das dann aber auf 200 Seiten so weit aus, dass man am Ende eine Definition von Pick-Me-Girls hat, die viel, viel tiefer geht,
ja,
als
natürlich
das, was man auf TikTok sieht.
Sie schreibt ja auch, dass das wirklich eins der wenigen Internetphänomene ist, die es geschafft haben, in eine wirklich ernstzunehmende feministische, ja, ja,
Debatte,
Kontroverse kann man fast sagen, übernommen zu werden. Sie schreibt auch nochmal zu der Definition oder zu diesem, ja, um mal das Ganze aufzulösen, warum ist man Pick Me Girl, was ist das alles? Auf Seite 103, in Wahrheit steht hinter Pick Me Girls mindestens irgendeine Art von Vermeidungsstrategie, ein Versuch, mit der meist unausgesprochenen Schwierigkeit, eine Frau zu werden, in irgendeiner Weise umzugehen. Also Pick Me Girl werden zum Selbstschutz, habe ich mir so gedacht.
Ja, und auch aus dem Wunsch dazuzugehören.
Ja, auch.
Sie schreibt es ja selber, dass sie sich nicht aktiv dazu entschieden hat, ein Pick Me Girl zu werden, sondern das Gefühl hatte, sie war schon längst eins. Also sie stand schon längst alleine da und hat dann das zu etwas gemacht, womit sie arbeiten konnte und woraus sie irgendwie wieder eine Identität schaffen konnte, nämlich dass sie nicht dazugehört.
Niemand hat dieses Internetphänomen bis jetzt so ernst genommen und sich damit wirklich mal auseinandergesetzt, was da eigentlich so psychologisch hintersteckt und auch gesellschaftlich und das eben auf den Feminismus bezogen. Und das ist ja, glaube ich, auch das, was Sophie Passmann mit diesem Buch macht. Also die schafft ja eine komplett neue Sparte, würde ich sagen, im Feminismus. Ich würde sagen, wir tauchen jetzt aber mal richtig ins Buch rein. Sag mir jetzt mal bitte, was die erste Stelle in diesem Buch ist, die ich einfach komplett aus dem Zelt gekegelt hat. Seelisch.
Also meine erste Textstelle, die ich hier mitgebracht habe, ist das Kapitel 6 auf Seite 54. Und da geht es um die Filme der Nullerjahre, der 2000er. Und das Frauenbild in diesen Filmen.
Ach, spannend, dass du das als erste Stelle... Wir wissen nicht, welche Stellen die andere Person rausgesucht hat.
Sie beschreibt das Frauenbild der Nullerjahre, mit dem sie groß geworden ist, ne, mit Girls Club. Was ich da total interessant fand, war, dass sie sagt, Frauen, deren Heldenreise allein dadurch als begonnen erklärt wird, dass sie außergewöhnlich sind, da sie anders als andere Frauen waren. Also all diese Protagonistinnen haben halt gemeinsam, dass sie von vornherein irgendwie anders sind als andere Frauen und sich dadurch eben diese ganze Story entwickelt. Ist es nicht die Heldenreise schlechthin? Sind nicht alle Helden Pick-Me? Weil eine Geschichte nicht funktioniert, wenn der Main-Character so ist wie alle anderen. Jeder Marvel-Film funktioniert so, dass der Main-Character auf irgendeine Art und Weise besonders ist. Spider-Man funktioniert so.
Ich glaube, ihr Punkt daran ist, dass ja nicht nur die Girls in diesen Filmen, also die Protagonistinnen, anders sind, sondern dass sie besonders nerdy und burschikos sind, wie Sophie Passmann schreibt.
Liebe ich auch, dass sie das genauso bei diesen vier Blöcken.
Immer wieder sagt sie das. So fängt wirklich jedes Mal der Satz an. Das Ding ist eher, ihr Anderssein ist darin begründet, dass diese Frauen nicht irgendwelche Superkräfte haben oder rote Haare oder irgendwas total auffällig Andersartiges. Übrigens auch nicht dicker sind als der Durchschnitt, nie nicht weiß sind oder nicht cisgeschlechtlich. Diversität in Teenie-Filmen gab es in den Nullerjahren ja kaum bis gar nicht. Sondern sie sind normschöne Frauen, die irgendein weibliches Attribut oder Klischee nicht bedienen und damit anders sind als der gesamte weibliche, in Anführungsstrichen, Einheitsbrei. Sie tragen dann zum Beispiel kein Make-up, ein bisschen biedere Klamotten oder sind irgendwie frech oder aufmüpfig auf eine lustige, aber niemals nervige Art. Und das macht sie anders als den Rest der Frauen. Also es ist am Ende nichts, was man nicht durch ein bisschen Stilberatung beheben kann oder was ernsthaft anstrengend ist, sondern im besten Fall eigentlich eher nur süß.
Ich finde aber schon, dass es irgendwo auch um, also auf einer oberflächlichen Art, ja, um diese Kleidung geht und darum, dass die irgendwie alle buschikos sind und keine Ahnung. Passmann schlussfolgert ja auch, die normale Frau bleibt auf der Strecke, die langweilige.
Mhm.
Und da muss ich halt sagen, trägt sich das, wie man so schön sagt im Medienbusiness? Eigentlich nicht.
Nein,
denn die normale, langweilige Frau ist einfach keine Story.
Ja, und das müsste sie eigentlich als Medienschaffende auch wissen.
Richtig. Naja, sie erzählt auf jeden Fall, oder sie schreibt ja dann, dass alle, die nach den 2000, also eigentlich alle, die in den 2000ern geboren sind und die dementsprechend ab 2010 irgendwann angefangen haben, Filme zu gucken, die ja schon gar nicht mehr mit Girls Club groß geworden sind, sondern schon mit Gen-Z-Filmen, zum Beispiel Schicksal des Amisa Verräter, The Perks of Being a Wallflower. Und weiß ich nicht, verherrlicht diese Filme irgendwie so ein bisschen oder sagt, dass diese Filme so viel besser sind? Ich glaube, sie hat einfach nur ein paar gute Beispiele rausgepickt, weil ich schon das Gefühl habe, unsere Popkultur ist nicht unbedingt feministischer als die der 2000er.
Ich finde auch nicht, dass die besser ist. Das ist mir auch direkt aufgefallen. Also mir kommen direkt Filme in den Kopf wie Freche Mädchen.
Ja.
Es gab viel so Vorstadtkrokodile, wilde Hühner.
Ja.
und so. Und da, ich muss gerade bei Vorstadtkrokodile auch lachen, weil da gibt es ja auch ein Mädchen. Genauso wie bei Wilde Kerle gibt es auch ein Mädchen. Ja, das ist das Quotenmädchen. Und die ist natürlich auch anders als Mädchen. Und es gibt, glaube ich, sogar so eine Line in Wilde Kerle, die auch in jedem Trailer kommt, wo irgendwie einer sagt, ihr habt ja ein Mädchen in der Bande. Und dann sagen die Jungs alle so, ja, aber die ist kein richtiges Mädchen. Oder die ist irgendwie so, weißt du? Kannst du dich daran erinnern?
Ja.
Die ist ja so wie wir und so.
Ja,
ach, ja
pick
aber,
me.
Ja, pick me, aber sie kann auch nichts dafür.
Nee.
Ich denke mir eher so, ja, die Leute, die das geschrieben haben, lass sie doch ein richtiges Mädchen sein. Wo ist denn das Problem? Also das impliziert ja, als richtiges Mädchen wäre sie hier nicht reingekommen.
Geschlechtertrennung, ja.
Sie muss so sein, sie muss auch Fußball spielen und sie muss auch dreckig werden wollen und so.
Und das geht nicht, weil sie ein Mädchen ist. Dafür muss sie erst ihr Mädchensein ablegen, damit sie das kann.
Das finde ich, also ich finde auch nicht, dass die Filme sich plötzlich durch eine wundersame Heilung in unserem Alter dann plötzlich gewandelt haben und wir alle viel besser, also sie sagt ja auch, dass die Gen Z viel besser, viel ausgeglichener wäre und deshalb wären wir alle so woke und deshalb, wenn wir alle auf die Straße gehen und werden da so sensibilisiert, das finde ich ist auch voll Quatsch.
Ich glaube aber schon, dass mittlerweile ein Trend existiert, kaputte Frauen zu porträtieren. Und da hat es mir schon so ein bisschen das Messer in den Rücken gerammt, weil ich mich selber sehr wiedererkannt habe.
Konsumierst du viel Medien, wo kaputte Frauen
drin vorkommen? Ja, wir haben beide Daisy Jones geschaut, habe ich mich an dieser Stelle dran erinnert. Und wir fanden beide unfassbar faszinierend an der Serie und eigentlich auch das tragende Element dieser Serie, wie die Hauptdarstellerin Daisy Jones mit ihrer Kaputtheit klarkommt, wie ihre Kaputtheit dargestellt wird oder auch nicht damit klarkommt.
Und das Spannende daran ist, dass der Protagonist, also ihr Antagonist quasi, ja genauso die gleiche Geschichte hat und genauso kaputt ist und sein Charakter ist einfach so eindimensional und gar nicht spannend und sie halt umso mehr. Also jetzt kommen wir so ein bisschen in diese nicht mehr Kinderfilme und Jugendfilme, sondern eher diese jungen Erwachsenenfilme. Sie spricht zum Beispiel auch über Sex in the City und dass ja bei Sex in the City gesagt wurde, ja, das sind ja alles irgendwie Frauen, die gibt's gar nicht, die da dargestellt werden. Die sind so perfekt und die leben ihr Leben in New York und die sind alle so schön. Und dann hat Lena Dunham quasi die Anti-Serie gemacht mit Girls, hat gesagt, ja, ich will jetzt hier mein Leben darstellen und hat die ganze Zeit Frauen gezeigt, die halt nicht die perfekten Bodymaße haben und so. Und da sagt Sophie Passmann, ja, diese Girls kenne ich auch nicht, die sie da porträtiert, weil das dann irgendwie auch schon wieder so sehr gewollt ist. Und dann reden die über Fleabag, das ist dann so die dritte Stufe.
Und also Passmann schlussfolgert, dass Fleabag eine Erzählung darüber ist, wie sehr Frauen mittlerweile gelernt haben, wie Männer zu sein.
Ja, und was findest du, also
und das finde ich halt,
das?
Ja, das ist halt die Frage. Also ob jetzt Frauen so sind wie diese Protagonistin, mit Sicherheit nicht. Ich finde aber auch nicht, dass die Protagonistin, ich finde auch kein Mann ist so wie diese Protagonistin. Ich finde, diese Protagonistin ist einfach sehr weird, sehr besonders. Deswegen habe ich es mir gerne angeguckt. Aber ich stimme nicht mit ihrem Punkt überein, dass das eine Erzählung darüber ist, wie sehr Frauen jetzt Männer imitieren können. Ich glaube, wir haben vielleicht einfach bestimmte Eigenschaften Männern so sehr zugesprochen, dass wir sie bei Frauen schon als Imitation von Männern verstehen.
Naja, und dass wir uns das angucken und uns denken, Alter, die ist ja komplett komisch.
Ja.
Also das finde ich, ja, das stimmt.
Also warum kann eine Frau nicht hinterhältig oder tough oder abgeklärt sein in ihrem Frausein? Warum ist das denn direkt eine Frau, die die Toughness von einem Mann imitiert?
Okay, also das ist jetzt hier eher Passmann-Kritik als Kritik an, weil sie...
An Fleabag, ja, das ist auf jeden Fall Passmann-Kritik. Mhm. Weil ich ihren Punkt da nicht nachvollziehen konnte, weil man da irgendwo dann als weibliche Darstellerin oder auch, wenn man Frauen... Figuren erzählen möchte, dann stehst du halt irgendwann mit dem Rücken zur Wand. Dann können Frauen ab irgendeinem Zeitpunkt ja schon gar nicht mehr natürlich performen. Dann ist ja alles schon eine Performance, was nicht ins Klischeebild Frau reinpasst.
Ich habe bei diesen ganzen Schilderungen, und dann müssen wir auch dieses Thema mal abschließen hier, habe ich die ganze Zeit an Sally Rooney gedacht. Sally Rooney ist eine irische Autorin und ihre Bücher wurden die letzten Jahre wirklich hoch und runter gehypt. Die sind jetzt momentan auch wieder super in. Und die Charaktere, beziehungsweise die Frauenfiguren, das sind immer weibliche Protagonistinnen in Sally Rooneys Büchern, sind auch multiple traumatisiert und gebrochen und landen irgendwie immer in toxischen Beziehungen. Und ich fand das so faszinierend, als ich das erstmal gelesen habe. Also ich weiß nicht, wie alt ich da war, vielleicht so 11. Klasse. Und fand das so spannend. Und die fangen immer irgendwas an mit älteren Typen. Ja, was ich sagen möchte ist, dass diese Frauen, diese Storys so gehypt werden. Auch ich weiß noch, als die Serie dann rauskam zu Normale Menschen, das gab es irgendwie nur bei BBC oder so, also auf keiner gängigen Streaming-Plattform. Und da haben die Leute angefangen, das alle illegal im Internet zu gucken, weil die so heiß darauf waren, sich das anzugucken. So, wirklich das Verderben dieser Frau.
Ja, weil wir uns kaputte Frauen gerne
anschauen. Sich anzugucken, ja. Und vielleicht auch sich damit zu identifizieren. Also ich glaube, dass es einfach auch eine riesen Projektionsfläche und Identifikationsfläche bietet, diese Frauen abzubilden, die nicht diesem Klischee entsprechen, diesem Barbie-Klischee.
Ja, aber dann irgendwo ja wieder doch einem Klischee entsprechen.
Aber dann irgendwie doch wieder das andere Extrem, ja, genau, sind. Und irgendwie das dazwischen, wo wir dann wieder bei der Eingangsfrage sind. Wo sind die langweiligen, normalen Frauen? Und die tragen sich halt nicht. Und dann gibt es nur die Extreme. Und die Männer, die dürfen auch normal sein, die dürfen auch irgendwie langweilig
sein.
Ja,
weiß ich nicht. Ich habe nämlich auch das Gefühl, es reicht nicht, dass Frauen Menschen sind, die irgendwo dazwischen sind. Wo ich übrigens auch einfach glaube, es gibt das dazwischen nicht, weil wir gar nicht wissen, wie das dazwischen aussieht. Und ich habe das Gefühl, dahin argumentiert passt man ja auch.
Ja, da muss ich sagen, da ist bei mir auch das große Fragezeichen. Also da...
Da ist mein Buch gerade
runtergefallen. Schmeißt sie ihr Buch runter. Da, finde ich, wird es dann argumentativ dünn irgendwann.
Wenn's ja, man dreht sich immer wieder im Kreis. Man kommt immer wieder zu der gleichen Frage, was sind Frauen und wie viel davon ist wirklich irgendwie weiblich. Projektion.
Ja, wie viel davon ist wirklich nur ein weibliches Phänomen und wie viel ist einfach ein menschliches Phänomen. Ich finde, wir sollten das jetzt hier
machen. Wir sollten das schließen. Henrike, was ist deine Stelle?
Beenden. Ich würde sagen, wir machen weiter mit dem Kapitel über Beziehungen. Eigentlich geht es eher um Dating.
Jetzt wird's juicy.
Passmann beschreibt dort unter anderem in 18 Stichpunkten den Durchschnitt aller Typen, die sie jemals gedatet hat.
Was sehr lustig war beim Lesen.
Ja, ich muss sagen, ich glaube, das ist die beste Stelle.
Ja.
Ich finde es wirklich sehr funny. Tut auch einfach weh. Es ist
aber es tut
so
gut.
Accurate. Also wirklich. Also es geht um Typen, die etwas mit ihr anfangen, obwohl sie eine Freundin haben. Typen, die sie versetzen, die sie vor anderen Leuten bloßstellen, die seltsame Regeln aufstellen, die sie hinhalten und so weiter und so fort. Und es ist super spezifisch und damit schon wieder so allgemein anwendbar. Und Passmann leitet sie ein mit, vielleicht ist es das Einzige, was Frauen ständig machen sollten, sich den eigenen Horror so oft erzählen, bis allen von uns auffällt, dass es Dinge gibt, die wir wirklich alle ausnahmslos erleben. Es geht hier nicht um die Männer, die sie scheiße behandelt haben. Klar, in erster Linie schon, das ist irgendwie der Aufhänger. Aber die eigentliche Frage ist, warum sie sich das so lange gefallen lassen hat. Zumal sie auch sagt, dass das alles aus Erzählungen herausgeht, auch von jungen Frauen in ihrem Umkreis, dass sie alle ihre Freundinnen Ähnliches erzählen. Ja, und das erklärt sie halt mit einem Konzept. Und das Konzept lautet, I can fix him. Und das Konzept lautet bewusst nicht, I can fix her. Und sie nennt es auch den Höhepunkt des Pick-me-Daseins in Beziehungen. Also Frauen, die sich für so außergewöhnlich halten, für so herausragend und liebenswürdig, dass sie besonders unnahbare Männer wieder ganz streicheln können. Finde ich das einfach ein Iconic-Zitat. Weil es eine Mischung aus Arroganz, ja, weil sie das besser können als andere Frauen, impliziert. Und gleichzeitig auch die komplette Selbstaufgabe. Und dazu muss ich sagen, Lea, ich gehöre dazu. Ich bin ein I-can-fix-him-pick-me-girl und ich finde es richtig, richtig peinlich. Und das ist auch der Grund, weshalb dieses Buch mich wirklich, ja, getroffen hat, weil ich mir das vorher noch nicht so bewusst war. Ich wusste, dass es so toxische Züge gibt, auf die ich auf jeden Fall aufspringe. Aber sie schreibt zum Beispiel, das sind Frauen, die denken, sie haben keine einfache Liebe verdient. Sie sind zu größeren Berufen. Mhm. Dieses Größere ist der radikale Komfort von Männern.
Ich habe das Gefühl, ich bin auch so, aber ein bisschen weniger. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es ein Spektrum und ich frage mich, ob nicht einfach alle Frauen ein bisschen so sind, weil wir dann doch alle in Teilen so sozialisiert sind, dass wir uns kümmern.
Ja.
Dass wir uns dafür interessieren, wie gut oder schlecht es jemand anderem geht, erst recht dem Partner.
Und andersrum gedreht auch dieses nicht verlassen werden wollen und seinen Wert dadurch definieren, dass man gebraucht wird, dass man irgendwie, ja, nicht seinen Wert als einfach gegeben sieht. Das ist auch das, was Passmann ganz am Anfang sagt. Mir ist nie in den Sinn gekommen, einfach zu sein. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss irgendwie was machen, um zu sein und nicht einfach zu sein, um des Seins willen sozusagen.
Ja, weil Frau sein sich natürlich total schnell über andere Leute definiert. Sie zählt das auch irgendwie auf. Man ist Mutter, man ist Tochter, man ist Seele, gute Seele des Hauses und man ist nie etwas für sich. Man ist immer irgendetwas für andere. Und ich glaube, deswegen muss einem das gar nicht unangenehm sein, wenn man dieses I-can-fix-him-Syndrom hat, weil ich glaube, dass wir das alle haben.
Ja, ich finde es trotzdem unangenehm. Ich habe das auch ein bisschen recherchiert, das hat mich nicht mehr ganz losgelassen. Und weil das alles so spannend ist, dachte ich mir, ich guck mal, wie ist der Unterschied bei Rettungsfantasien in Beziehungen bei Frauen und Männern? Also wie sehen Frauen das? Wie sehen Männer das? Oder wie verhalten sie sich? Und bei Frauen ist es wirklich so, wie du meintest, dass so die fürsorgliche Seite aktiviert wird, weil wir es nicht ertragen können, jemanden leiden zu sehen und es auch nicht schaffen, uns abzugrenzen. Also irgendwie so, sie machen die Probleme zu ihrem eigenen. So. Und Männer neigen im Gegensatz zu Frauen dazu, Bedürftigkeit zu erotisieren. Marilyn Monroe ist zum Beispiel eines der berühmtesten Beispiele dafür. Eine Frau, die sehr viel gelitten hat und niemand so richtig helfen konnte, nur alle waren mit ihr zusammen.
Oder wollte. Da sind wir wieder bei kaputten Frauen.
Richtig, genau. Also Männer, es ist wirklich psychologisch so belegt, dass Männer das begehren, gebraucht zu werden. Das kann Kompensation sein von Trauma aus der Kindheit, wenn man sich von Bezugspersonen vernachlässigt gefühlt hat. Und Frauen fixen beim Helfen eher ihre eigenen Probleme mit sich selbst und fühlen sich beim Helfen besser, ohne dass sie ihr Engagement irgendwie mit Begehren jetzt verknüpfen. Sogar im Gegenteil, irgendwann schlägt das um. Also bedürftige und stark abhängige Männer werden irgendwann dann unattraktiv für Frauen. Während weibliche Schwäche und Bedürftigkeit bei einer Frau jetzt eher für viele Männer nicht unattraktiv ist. Und die das eher
schön
finden.
Ich muss sagen, da kommt ja wirklich dann die Keule, die Sophie Passmann auspackt, was mir die Schuhe ausgezogen hat, war dann eben ihre Beobachtung. Es hat nie jemand versucht, mich zu fixen. Ich habe immer versucht, uns beide zu fixen, zeitgleich.
Ja, und sie sagt ja auch dann so als Fazit, wenn ein Mann seinen Selbsthass bei einer Frau ablehnt, wird sie, wenn sie Pech hat, ihre Zeit verschwenden, ihn zu genau dem Mann zu machen, der er gar nicht sein möchte. Also man arbeitet ja gegen eine Wand.
Ja.
Wenn man jemanden hat, der wirklich mit sich selber überhaupt nicht im Reinen ist. Also sie schreibt, man kann kein inneres Kind daten und das ist halt wirklich, das fasst es gut zusammen. Also es gibt viele Dinge, die sie da noch beobachtet, zum Beispiel auch dieses anders sein wollen als die Ex-Freundin. Also jemand, der sich immer über seine Ex-Freundin abfuckt und lästert. Und sie schreibt dann so sehr entwaffnend, präzise und auf den Punkt, dass sie sich im Kopf Notizen gemacht hat, was sie lieber nicht machen sollte, weil das genau das ist, worüber er sich gerade auslässt, was seine Ex-Freundin
gemacht hat. Das kenne ich auch.
Ja, ich auch. Ja, immer emotional verfügbar zu sein, Verhalten, ob das jetzt Ignoranz ist oder Verletzung oder was auch immer, zu entschuldigen. Klassiker. Er hatte eine schwere Kindheit, deshalb kann er nichts dafür, dass er so ist. Und deshalb ist das jetzt so. Und das auch vor anderen so zu rechtfertigen und dabei sich selbst komplett hinten anzustellen, aber auch immer mit diesem Hintergedanken, durch mich wird das anders.
Was uns natürlich auch durch Popkultur sehr vermittelt wird. Damit haben wir jetzt die Plotline von jedem dritten Highschool-Film erklärt. Nämlich
vor allen Dingen auch Young Adult.
Er, der komplizierte, taffe Typ ist, harte Schale, weicher Kern. Und sie, die sich ganz, ganz lange durch diese harte Schale durchgraben muss, damit sie irgendwann mal an dem mutmaßlich weichen Kern ankommt, der irgendwo versteckt ist.
Ja, und das
dabei herausfindet, dass er ja so eine harte Kindheit hatte und warum das jetzt alles in Ordnung, also basically, warum man rechtfertigen kann, dass er ein Arschloch ist.
Genau. Das war das, was ich dazu zu sagen hatte.
Mach ich weiter.
Ich bin ja richtig gespannt, das ist aufregend, was du rausgesucht hast.
Und zwar geht es da um den Feminismus der Belanglosigkeit.
Oh.
Und das fand ich ja wirklich interessant, was sie da geschrieben hat.
Ja, dann erzähl mal.
Ich glaube, das ist auch eins der diskutierteren Kapitel, sagen wir es mal so, in der Öffentlichkeit.
Im Internet.
Im Internet. Also sie sagt, basically, Frauen sind nicht gut genug darin, im Frausein. Sie sagt, es ist feministisch in Ordnung zu behaupten, man soll so sein wie andere Frauen. Weil es feministisch in Ordnung ist, zu behaupten, dass andere Frauen toll sind. Und dann sagt sie, dass der andere Teil der Wahrheit aber ist, dass sie glaubt, dass Frauen nicht gut genug sind im Frausein, um als Vorbild für Mädchen zu gelten. Und dass sie nicht glaubt, dass Mädchen genauso sein sollten wie andere Frauen, wenn das bedeutet, dass sie dann so werden wie sie. Und das fand ich ja so ein, ich weiß gar nicht, kontroverses Statement irgendwie. Weil das natürlich so gar nicht einhergeht mit der Richtung, in die Feminismus schwimmt aktuell. Einfach mal rauszuhauen. Ich finde, Frauen sind im Frausein übrigens richtig scheiße. Und wir sollen mal alle nicht so sein wie andere Frauen. Und ich merke, dass meine ganzen Fragen zu diesem Buch eigentlich in eine Richtung schlagen, weil ich mich auch da beim Lesen gefragt habe, was ist Frausein denn überhaupt, dass wir darin schlecht sein könnten? Also wir sind ja Frauen, das heißt, wir definieren Frausein.
Ja.
Also ich verstehe natürlich, was sie meint. Aber ich finde es schwierig, dann immer auf eine kommende Generation von jungen Mädchen und jungen Frauen zu verweisen, die es irgendwie möglichst anders machen soll und die irgendwie nichts oder weniger von einem Großteil der Frauen in ihrem Umfeld lernen soll und so zu vermitteln, dass die Frauen der Gegenwart eigentlich schon längst gescheitert sind.
Ich finde, das ist die Stelle im Buch oder eine der Stellen, wo es super theoretisch wird und damit auch super schwammig. Weil ich finde, dass sie da wirklich schwimmt. Also, sie spricht ja erst davon, als Frau einfach mal sein zu dürfen, wäre ihr wichtig. Und nicht immer in eine Schublade gesteckt zu werden, nicht immer sofort eine Kategorie zu sein. Und dann spricht sie eigentlich schon einen Absatz später davon, dass Frauen krasser, interessanter, härter, brutaler sein müssen. Brutal fand ich auch, weiß ich nicht, hat sie nicht erklärt, was sie damit meint. Und dass ihr dieses feministische Anything Goes, was du gerade meinst, halt voll auf den Sack geht. Dass alles so umgedeutet wird, ob es das will oder nicht, dass alles feministisch ist, ob du jetzt Hausfrau bist oder ob du jetzt Pilotin bist und durch die Welt jettest. Alles ist feministisch und alles ist okay. Und dann auch dieses, Frauen sollen nicht glauben, dass es reicht, wie andere Frauen zu sein, weil Frauen nicht ansatzweise so interessant sind wie Männer. Und dann kommt dieses mit den Hobbys und dass Männer ja viel coolere Hobbys hätten und Frauen hätten überhaupt keine Hobbys. Und da habe ich mir so gedacht, ganz ehrlich, ich finde überhaupt nicht, dass Männer interessantere Hobbys haben.
Exakt, das habe ich hier stehen. Ich habe stehen, das sehe ich anders.
Alter, die Männer, die ich kenne, spielen Fußball, aber haben meistens, als sie in ihre Studentenstadt umgezogen sind, damit aufgehört.
Richtig.
So.
Und das Fußballspielen hat auch meistens weniger Fußballspielen und mehr Bier trinken involviert.
Ja gut, das ist jetzt kontrovers, das dürfen wir jetzt vielleicht nicht so sagen, aber ist schon true. Also die meisten Typen, die ich kenne, die zocken gerne, die gehen ins Gym, die spielen vielleicht Fußball. Ich weiß nicht, ob das so ein gutes Argument ist, ne, was sie da gebracht hat.
Ich verstehe, woher das kommt.
Frauen, die ich kenne, in meinem Alter oder älter, die gehen töpfern. Auch da kannst du dich drüber lustig machen. Ist auch so ein Insta-Ding oder so ein Internet-Ding. Aber die machen so kreative Sachen. Die gehen auch zum Sport, die gehen zum Yoga. Die treffen sich mit ihren Freundinnen zum Kaffee. So, Frauen haben interessantere Hobbys in meiner Welt als Männer. Und da muss ich sagen, da bin ich raus. Vielleicht bin ich ja diese krassere Version of Woman, die sie sich da erträumt, weil ich eigene Hobbys habe und Sachen mache.
Ich habe mich an meine holländerische Definition des Frauseins gewagt.
Lea heißt mein Nachname Holländer. Das musst du dazu sagen.
Entschuldigung. Vielleicht ist Frau sein, zumindest für den Moment, genau dieser Struggle. Genau dieses Nicht-Wissen, ob die eigene Identität jetzt mehr Schablone ist und Klischee und Sozialisation und oder wirklich individuell zusammengeschustert. Ich glaube, dass vielleicht genau das Frauen zumindest jetzt gerade interessant macht.
Mhm.
Und ich möchte vielleicht damit auch einfach das schließen.
So, jetzt kommen wir zu meiner nächsten Stelle, nämlich geht es da um die Erziehung von Mädels. Und zwar darum, dass Mädchen von Frauen erzogen werden, die sich in erster Linie meistens selber unwohl fühlen, die sich vergleichen, die schlecht über Frauen reden und dass das eben weitergegeben wird und somit sich halt immer weiter fortsetzt. Ich habe gedacht dabei, als ich es gelesen habe, ja, kenne ich auch aus meinem Umfeld. Ich glaube auch das, wenn man es psychologisiert, ist Selbstschutz. Also mir wurde zum Beispiel beigebracht, dass ich besonders mit weiblichen Attributen nicht ernst genommen werde. Also Nagellack, kurzes Kleid, zu doll geschminkt. Ja, auch, sie sagt, Kontaktschuld mit allem Weiblichen, finde ich ja so ein Baba-Begriff.
Ja, weil Weiblichkeit natürlich auch schnell Sexualität ist. Kurzes Kleid ist sexy. Ja. Viel Make-up ist sexy.
Ja, aber auch so Sachen wie Nagellack, ja. Und ich nehme das niemandem böse, weil ich ja Warnungen und Verbote, also weil das ja auch vom Leben geprüft ist und aus Erfahrung kommt, dass man sagt, dass man seinen Kindern oder seinen Nichten, Enkelinnen beibringt, macht es lieber nicht. Aber so setzt sich ja dieses Narrativ fort mit der Kontaktschuld mit allem Weiblichen, mit diesem alles Weibliche wird nicht ernst genommen, wird nicht zugehört, hat keine Daseinsberechtigung irgendwo, ist weniger intellektuell, ist weniger wert am Ende des Tages. Also das steht erstmal so für sich, diese Behauptung. Und später kommt sie dann irgendwie auf den Punkt, dass zufriedene Frauen gefährlich sind, weil sie weniger gut zu manipulieren sind. Und da musste ich wirklich noch lange drüber nachdenken, weil all das setzt ja irgendwie schon voraus, dass du, wenn du nicht zufrieden bist mit dir, dann kommt die Scham, dann kommt dieses sich hinterfragen, dann kommt Unsicherheit. Ist wirklich die Endstufe des Frauseins irgendwo dann Zufriedenheit? Also ich glaube, weil ehrlich, dann wird die Gesellschaft und alles, auf der sie steht, zusammenstürzen.
Ja, klar.
Wenn Frauen zufrieden sind mit sich selbst und mit ihrem Leben, wenn die nichts brauchen. Also Passmann schreibt selbst, dass in Zufriedenheit eine Sprengkraft liegt. Ja, dann kommt sie wieder auf den Punkt, wo sie sagt, Frauen sollen, also sie kritisiert die Leute, die sagen, Frauen sollten all das mal lassen. Damit meint sie halt Schönheitsideale. Und sie setzt ja noch eine Schippe obendrauf und sagt, es geht hier nicht um Romantik, es geht darum, wie höflich man von einem Kellner bedient wird. Ob Männer einem bei Unterhaltung ins Gesicht schauen.
Das, finde ich, ist einer der, also generell diese komplette Offenlegung von, wie Frauen eigentlich ihre eigene Attraktivität wahrnehmen und wie mit Attraktivität gerechnet wird, ja.
Ja, sie sagt ja,
das ist so stark,
dass Männer nicht direkt sagen, boah, die ist hässlich, sondern die ist einfach nur für mich sexuell nicht verwertbar.
Die ist nicht, das fand, ich fand diese Aussage, dass es nicht um Attraktivität geht, sondern darum, wie sexuell verwertbar Mann für Männer ist.
Ja, und weißt du, da kannst du als Frau noch so zufrieden sein.
Ja.
Was ist stärker? Die Zufriedenheit von den Frauen oder verankerter Sexismus in den Köpfen? Und was Männer denken, sich rausnehmen zu können. Und wenn ich rausgehe in die Welt und mich umgucke und Frauen beim Frausein zuschaue, dann denke ich mir auch nicht, boah, die sind ja alle so zufrieden, wir sind kurz davor, die Gesellschaft zu stürzen mit unserem neuen Gesellschaftsmodell Zufriedenheit.
Der Schluss ist ja, wenn Frauen zufrieden sind, dann sind sie nicht mehr angewiesen auf diese Währung Aufmerksamkeit von Männern. Und wenn wir diese Währung, es klingt fast schon so, als würden wir eine Revolution anzetteln wollen, wenn wir diese Währung aushebeln, Henrike.
Vielleicht doch kein Lesezirkel, vielleicht ein Riot. Da haben wir es wieder. Es schließt sich der Kreis.
Wenn wir diese Währung aushebeln, indem Frauen nämlich zufrieden sind und nicht mehr darauf angewiesen sind, von Männern so befürwortet zu werden, dann haben Männer nichts mehr in der Hand.
Ja, ich finde, wir bewegen uns gerade so ein bisschen sehr stark in diese Männerhass-Ecke.
Die wir nicht vertreten wollen, übrigens.
Ja.
Wir machen ja einfach...
Most pick me she ever said.
Wir machen ja einfach, das ist ja alles, was wir hier sagen, im Kontext von diesem Buch.
Ja, schon, aber du, ich habe jetzt auch viel gesagt, was ich so finde und...
Ja, natürlich, aber Anlass ist ja dieses Buch.
Man kann das Thema Feminismus nicht anschneiden, ohne auch Männer zu kritisieren. Aber das Buch macht genau das ja eigentlich nicht, was ich auch ganz spannend und erfrischend finde. Es geht ja viel darum, wie Frauen dazu beitragen, dass sie benachteiligt werden. Und da muss man dann aber auch wieder die Theorien, die sie so anbringt, hinterfragen.
Mein letzter Punkt ist Kapitel 19. Denn da geht es, finde ich, in einer Form um die Zufriedenheit von Sophie Passmann, die ich in diesem ganzen Buch so ein bisschen vermisst habe. Und ich glaube, dass Sophie Passmann nämlich, das ist jetzt wahrscheinlich kein Wunder, wahrscheinlich würde sie jetzt sagen, ja, ist doch klar, hast du das Buch überhaupt gelesen, keine zufriedene Frau ist. Ich habe irgendwann angefangen, mir die Textstellen rauszuschreiben, in denen sie sehr hart zu ihrem früheren Ich ist. Das geht los in Kapitel, es geht nicht los, aber die erste Stelle ist zum Beispiel Kapitel 17. Ich glaube, ich bin heute tatsächlich irgendeine Art von schön. Und niemals fand ich mich langweiliger als jetzt. Kapitel 12. Immer wenn ich mir große Mühe dabei gegeben habe, so wenig seltsam wie möglich zu sein, war ich die künstlich langweiligste Variante von mir. Kapitel 16. Frauen geben sich nicht besonders viel Mühe dabei, ein spannendes Leben zu führen, weil sie es gewohnt sind, Rollen für andere einzunehmen. Es geht immer wieder darum, wie interessant sie an irgendeinem Punkt in ihrem Leben war. Und es geht eigentlich immer darum, dass sie es nämlich nicht war. Ich finde es irgendwie total schade, dass sie ihrem 13-jährigen Ich sagt, rückblickend, warst du die, entging mir da die, sie sagt das auch irgendwann, vielleicht ging mir dann die radikalste Version von mir selber. Ich finde es total problematisch, weil ich mir denke, ja, vielleicht entging dir die radikalste Version von dir selber, vielleicht hatte aber auch dein 13-jähriges Ich einfach eine Essstörung und musste klarkommen. So wie wir alle mit 13
vielleicht
irgendwas haben.
Vielleicht war das auch irgendwo eine Überlebensstrategie.
Ja, ich finde halt auch, sie bricht das ja dann auch auf alle Frauen runter. Sie sagt, Frauen geben sich nicht besonders viel Mühe dabei, ein spannendes Leben zu führen. Vielleicht, weil wir nicht alle spannend sein wollen.
Ja, das vielleicht, ist wieder dieser Widerspruch, ne?
Das ist wieder dieser Widerspruch zu dem Zufriedensein.
Einfach sein wollen und dann gleichzeitig aber auch total was Tolles sein müssen. Und so.
Denn sie kann das ja auch nicht. Sie kann auch nicht einfach sein, weil sie scheinbar eine total seltsame Obsession damit hat, irgendwie interessant zu sein. Für wen auch immer.
Sie sagt auch, dass sie das ja nie ganz geschafft hat, nicht weird zu sein. Sie hat sich sehr angestrengt, sie war sehr flach irgendwann.
Sie hat beides nicht geschafft. Sie hat es nicht geschafft, ihre Weirdness durchzuziehen.
Und vielleicht kommt da dann das wirkliche Frausein raus. Beides in alle Richtungen versuchen wollen.
Ja, das meine ich, dieser Struggle. Genau das ist dieser Struggle, wo ich finde, das ist das Frausein. Und sie sagt halt, ich befürchte manchmal, dass ich damals spannender war, beeindruckender, faszinierender. Zumindest habe ich mir damals so große Mühe gegeben, all das zu sein. Und ich habe das Gefühl, sie tut es immer noch. Erstens, Sophie Passmann, sei mal nicht so hart zu dir und zu deinem Teenager-Ich. Wir waren ja alle irgendwann mal 13. Okay. Es ist okay.
Ja.
Also zweitens hat sie so eine Angst davor, langweilig zu sein, die sie, glaube ich, daran hindert, zufrieden zu sein. Case closed.
Period. Yo. Da kann ich meinen nächsten Kritikpunkt gleich mal anschließen. Auch im Kapitel 11 Beziehungen. Sie fängt das Kapitel an mit, dass zu frühes Glück in Beziehungen langweilig mache. Und dass sie glaubt, dass sie niemandem...
Ja, sie hat so eine Obsession mit Langweiligkeit.
Ja, genau. Ja, wow, stimmt. Jetzt, wo du sagst.
Ja, das aber taucht immer wieder auf.
Dass sie niemandem wünscht, in seinen 20ern wirklich eine funktionierende, gute, gesunde, heterosexuelle Beziehung zu haben, weil das einfach langweilig mache. Und damit romantisiert sie, finde ich, ja so heftig schlechte Erfahrungen und einfach am Ende des Tages auch scheiße behandelt zu werden. Und ich frage mich, warum muss ich sowas durchmachen? Was passiert dann? Weil man dann weiß, wer man ist und was man will? Oder gibt es da diesen Phönix aus der Asche-Moment? Frag für einen Freund. Also
kommt das noch?
Also, wenn alles gut ist, dann ist das belanglos für sie.
Ja, und ist das langweilig.
Also, toxische Beziehungen zu romantisieren, da bin ich ja ein bisschen allergisch, muss ich sagen. Finde ich, hat mich gar nicht abgeholt. Und da habe ich wirklich auch gedacht, da ist es wieder genau das, was sie hat da so ein bisschen ihren Serienmoment, ihren Main-Character-Moment, wo sie sich auch genau das wünscht.
Sie ist in ihrer Argumentation nicht stringent. Sie ist auch in ihrem Charakter, was sie jetzt sein will, was sie nicht sein will, was sie ablehnt, was sie sich in anderen Frauen wünscht oder nicht wünscht, ist sie auch nicht stringent in diesem Buch?
Ja, ich glaube, vielleicht am Ende sagt sie ja auch, dass, oder sie sagt sehr oft, dass sie ja eigentlich auch selber ein Pick-me-Girl ist. Und deshalb können wir eigentlich gar nicht ans Bein pissen und sagen, ja, das ist ja irgendwie so blöd.
Ich finde, man kann ja sowieso nicht ans Bein pissen. Ich finde, dieses Buch ist sehr...
Ja, es ist sehr authentisch darin, was sie sagt. Aber ich finde... Auf der einen Seite kann man eine Buchkritik machen und sagen, ja gut, das Buch ist nicht wirklich stringent argumentiert, es ist ein Essay, es ist irgendwo, soll es ja auch ein feministisches...
Irgendwas sein.
Pamphlet, keine Ahnung, was ist das überhaupt? Sein, irgendwas Feministisches soll es ja sein und am Ende ist es dann doch irgendwie wieder sie selber, wie sie über sich selber spricht.
Ich finde an ihr als Autorin sehr bezeichnend, dass sie selber irgendwie nicht so die Heldin ist. Also sie steht nicht am Ende dieser, wie du gerade eben schon meintest, sie steht nicht am Ende dieses Buchs da und sagt, okay, ich habe es jetzt verstanden, so müssen wir es machen. Sie sagt ganz klar, das Ideal ist vielleicht, dass wir alle diese zufriedene Frau werden. Sie lässt aber genauso klar durchblicken, dass sie das auch nicht ist. Oder dass sie es vielleicht in einer Nuance ist. Sie ist selber
auf der Suche
und sich sehr bewusst, dass sie hier nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen hat.
Ja, und das finde ich immer schön.
Ja, das mag ich nämlich auch, dass
nicht
sie nicht
so dogmatisch ist.
Genau, dass sie versucht, einen Ansatz zu finden in dem Buch und in jedem Kapitel irgendwie einen neuen Erzählstrang greift, aber am Ende nicht mit einem Ergebnis dasteht, sondern ja ganz klar sagt, das hier ist ein Memoir, das ist irgendwie ein Archivieren von Erlebnissen und das reicht.
Ja.
Vielleicht.
Punkt.
Punkt.
Ich möchte noch einen generellen Kritikpunkt äußern.
Bitte tu
Der
es.
Überhaupt nichts mit dem Inhalt zu tun hat. Und zwar geht es um die Autorinnenbeschreibung im Einband.
Oh.
Und zwar...
Henrike Utsch entgeht nichts.
Nein. Sophie Passmann hat hinten in ihrem Einband eine Autorinnenbeschreibung, die aus exakt 5 Sätzen besteht. Also jemand, entweder sie selbst oder der Verlag, hat es geschafft, in diesen 5 Sätzen... 2 der aktuell meist beachtetesten Männer der Medienbranche aufzuzählen, mit denen Sophie Passmann aktuell irgendetwas beruflich macht. Mit dem einen seit Mai dieses Jahres mit dem anderen seit September diesen Jahres, also 2023. Die Frau hat Philosophie und Politikwissenschaften studiert. Die war Moderatorin bei mehreren Radiosendern, unter anderem 1Live. In Klammern, das ist schwer, da reinzukommen, ja. Die war mit 17 Poetry Slam Meisterin in Baden-Württemberg. Nur weil Poetry Slam nicht mehr cool ist, heißt das nicht, dass das nicht eine Leistung ist. Die hat mit 19 einen 100.000 Euro schweren Förderpreis von der Internationalen Bodensee-Konferenz bekommen. Ich kann noch so weitermachen, ja? Aber was ich sagen will ist, mir ist klar, dass es vermutlich ihre aktuellen Projekte sind, die da beworben werden sollen und sie sich hoffentlich nicht über die Co-Host-Innenschaft mit Joko Winterscheidt und Tommy Schmidt definiert. Aber gut finde ich es trotzdem nicht. Und vor allem finde ich, dass es, nachdem ich das Buch gelesen habe, so krass im Kontrast steht zu ihrem Buch.
Ja.
Das,
gute Beobachtung.
Sorry, aber das hat mich wirklich rausgeworfen und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es selber war, aber ich denke mir gleichzeitig, wenn ihr Verlag das über sie geschrieben hat, dann wird sie ja wohl ein Auge drauf gehabt haben. Da steht überhaupt nicht, was sie gemacht hat. Also doch, sie hat ein Buch, also ihre Bücher, dass die auf Platz 1 standen und so weiter und so fort. Und dann geht es einfach nur um ihre Show mit Tommy Schmidt, die auch super explizit benannt wird, wo die läuft und wie die heißt. Und dann den wöchentlichen Podcast wieder mit Namen, mit Joko Winterscheid. Und dann, das finde ich das Trivialste, dass sie im Moment 320.000 FollowerInnen auf Instagram hat.
Ja, das hat ja safe der Verlag verbockt. Das hat doch nicht sie geschrieben.
Ich weiß es nicht.
Das ist ja unangenehm.
Ich kenne sie ja nicht persönlich und ich finde das wirklich unangenehm. So. Ich möchte jetzt gerne von dir wissen, wer dein Lieblingscharakter war in diesem Buch. Das ist eine Kategorie, die besser auf fiktionale Bücher passt. Aber es werden so viele Arten von Menschen in diesem Buch erwähnt. Und natürlich ist sie eigentlich in ihren verschiedensten Formen.
Stages of Passmann,
immer wieder Thema. Wer war denn dein Favorite?
Ich muss sagen, es ist jetzt vielleicht ein bisschen kitschig. Aber mein Favorite Character ist tatsächlich die kleine, langweilige Passmann.
Oh.
Ich finde einfach... Oh. Weil sie so war, wie wir alle waren irgendwie als kleine Mädchen. Und ja, die kleine, langweilige Passmann, mit der die große Entertainerin Passmann bisschen hart umspringt manchmal.
Ah, spannend. Also du willst die komforten.
Möchte den Schutz nehmen, weil ich sage...
Du warst kein schlechter Mensch, du warst einfach nur 13?
Du warst einfach nur 13.
Okay, ich schenke dir zu deinem nächsten Geburtstag das als Wandtattoo. Ich habe einen anderen Lieblingscharakter. Es war auch klar, dass du wieder was super Emotionales raussuchst und ich einfach hier nur den Aufreger des Buchs. Mein Favorite-Charakter ist der Dude, der Stichpunkt Nummer 3 von 18 ist in Sophie Passmanns Aufzählung des Durchschnittstypen, den sie gedatet hat. Und weil es so schön ist, lese ich das einfach Bitte. Mal vor. Für unser drittes Treffen soll er mich besuchen. Er wohnt 2 Stunden von mir entfernt. Ich bereite Pilztart vor und kaufe Wein. Abends ruft er an und sagt, dass er eingeschlafen sei und seinen Zug verpasst habe.
Vielleicht lag es an der Pilztart.
Oder daran, dass er ein Arschloch ist.
Ja.
Oh, Leute, ich schwitze.
Wir sind alle nicht allein, finde
ja.
ich. Das ist so die große Message.
Wir wollten
Buch.
Doch Männer eigentlich nicht so hassen in dieser Folge, deshalb...
Tun wir auch nicht.
Nö. Deshalb machen wir jetzt weiter mit unserem Lieblingszitat.
Ja, was ist dein Lieblingszitat?
Mein Lieblingszitat steht auf Seite 188 und es lautet... Ich wusste außerdem, dass niemand, keine Gesetzesänderung, keine Frauenquote und erst recht kein Mann, der sich selbst die Nägel lackiert und deswegen glaubt, etwas für Gleichberechtigung getan zu haben, mir beim Versuch hilft, mehr zu werden als das, was ich gerade bin.
Schön. Mein Lieblingszitat steht auf Seite 136 und ist ganz kurz. Ich bin froh um jede Frau, die versucht, seltsam zu sein und dabei versehentlich zu doll in irgendetwas wird.
Ah, schön, ja. Das ist auch ein gutes Zitat. Es gibt sehr viele
gute. Es gibt so viele gute Zitate.
Ja.
Mein Buch sieht auch aus.
Was ist denn das Buch in einem Wort?
Ich habe das Wort intim.
Ich fand es so schwer.
Es war richtig schwer.
Ein Wort zu finden. Ich habe das Wort demaskierend. Ja, es ist auch ein bisschen doll, ich weiß.
Nee, aber das Buch ist auch doll.
Ich finde, gerade deshalb, weil ich ja selber irgendwie gemerkt habe, krass viele von den Dingen, die sie dort beschreibt, finde ich in mir selber super wieder. Ich würde schon sagen, dass ich eine Person bin, die sich ihres Verhaltens schon sehr bewusst ist und auch irgendwie, ich kann ja schon problemorientiert drangehen und sehe, wenn ich mich irgendwie kacke verhalte, hoffe ich jedenfalls, aber das war mir teilweise nicht so bewusst und es ist ja gar nicht ein Verhalten, womit ich jemand anderen auf den Schlips trete und jemand anderes kacke behandle, sondern in erster Linie mich selber einfach massiv kacke behandle.
Ja.
Und ja, sie schreibt das in so einer entwaffnenden Art, so vielschichtig wie sie dieses Phänomen beschreibt, so vielschichtig ist es auch anwendbar, auch auf mich. Und deshalb finde ich demaskieren schon ganz passend.
Ja, ich habe intim, weil ich zum einen das Gefühl hatte, dass sie sehr gegraben hat in ihrer Erinnerung und Sachen aufgeschrieben hat, die irgendwie so im ungeschriebenen Kodex des Frauseins eigentlich als geheim abgestempelt waren vielleicht.
Ui, ja.
Und die hat sie einfach mal in so ein 200-Seiten-Buch geschrieben. Und das sorgt halt dafür, dass man selber viel reflektiert. Und ich echt manchmal das Gefühl hatte, boah, das liest sich, als wäre sie bei meiner Jugend oder so dabei gewesen. Jetzt würde ich sagen, schließen wir das hier mal.
Ja, schließen wir die Tür.
Schließen wir die Tür. Ihr könnt uns gerne auf Spotify folgen. Ihr kennt den Bums. Oder uns werbefrei auf der Homepage von Eldoradio hören.
In der nächsten Folge sprechen wir über das Buch Zurück ins Leben geliebt von Colleen Hoover.
Okay, tschüss.
Okay, tschüss.